Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Ich bin wirklich dankbar, dass ich heute hier sprechen darf. Wie gesagt, muss ich vorschicken, dass ich wirklich Ihre Ausdauer bewundere. Das waren doch heute fulminante Vorträge. Die Zeit ist ja auch schon entsprechend vorgeschritten. Und dass Sie hier noch tapfer sitzen, also das, meine Hochachtung kann ich nur sagen. Ja, und Ihnen jetzt vorweg auch schon Dank dafür, dass ich jetzt einfach hier so aufgenommen werde und mich hier wirklich so fühle, dass ich hier, dass meine Seele wieder ein bisschen eingefettet wird für die nächsten Stürme draußen und dass ich hier doch wieder viel Kraft mitnehmen kann. So, mein Thema heute: Machterhalt durch Geschichtsmanipulation. Ja, das muss ich natürlich eingrenzen. Ich hätte in der Antike anfangen können. Wir hätten natürlich auch mit dem römischen Imperium beginnen können. Aber ich beginne mit dem Jahr 1856. Gut, das hat seine Bewandtnis. 1856, Ende des Krimkrieges. So, und da kam im Oktober 2013, brachte die britische Zeitung The Guardian zwei große Artikel über den Henslope Park. Und in diesem Henslope Park, das ist die Einfahrt, da sind seit 1856, also seit den Krimkriegen, 1,2 Millionen staatliche Dokumente weggesperrt. Für niemanden zugänglich. Für niemanden. So, und ja, da durfte bisher die Mainstream Historikerin Margarete Macmillan, die durfte, weil die eine zuverlässige Person ist, was diese Geschichtsdarstellung angeht, die durfte da durchlaufen und dann wurde sie gefragt, ihre Reaktion nach der Enthüllung von Henslow Park lässt hoffen. Lässt hoffen. Sie müsse ihre Arbeit über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges überdenken. Auf die Frage des Guardian: Was könnten die Spezialsammlungen uns über die Geschichte sagen, die wir zu kennen geglaubt haben? Antwortete Macmillan: Fragen Sie mich nicht, wer den Ersten Weltkrieg veranlasst hat. Also, ja, das ist Fakt. Was mich sehr traurig macht, dass unsere Historiker oder die historische Zunft, von den Medien will ich jetzt mal gar nicht sprechen, dass sich hier bei uns über Henslow Park bisher in den 5 Jahren ist es jetzt kaum was gelesen, eigentlich gar nicht. So, und das wäre mal noch ein Punkt, in die Geschichte zu gehen. Und wie gesagt, wir haben hier noch ein kurzes Interview gemacht mit Martin Zoller. Da dachte ich auch, also er schaut in die Zukunft, wer will jetzt noch was über die Vergangenheit hören? Aber er sagte, sein Beruf als Seher ist es ja, in die Zukunft zu sehen. Und Licht in die Dunkelheit der Vergangenheit zu bringen, das überlässt er mir. Und er sagt auch, das ist notwendig, um die richtige Entscheidung für die Zukunft zu treffen. So, und jetzt, wie gesagt, das ist die britische, und in Amerika ist es ja nicht anders, deren Dokumente sind unter Verschluss. Und Sie haben das ja mitbekommen, Trump wollte die geheimen Dokumente über die Kennedy-Ermordung freigeben. Er durfte nur 2.800 geheime Dokumente freigeben, die 300 wichtigsten nicht. Da haben sich die Geheimdienste gesperrt. 300 sind noch unter Verschluss. Also, wenn das so offen ist, dass hier der Einzeltäter Lee Harvey Oswald ihn erschossen hat, dann wozu so viele Geheimdokumente? Ich verstehe es nicht. So, und nun, wie sieht die Situation hier bei uns aus? Bei uns sieht die Situation so aus, dass die gesamten Akten der deutschen auswärtigen Politik, die wurden nach dem 8. Mai von den Alliierten mitgenommen. Und zwar komplett. Und diese Akten, der sind 1955 zurückgekommen. Und zwar als solche Bände. Ich habe mir ein paar kaufen können, antiquarisch. Und da sehen Sie, ich habe mir das gekauft, hier die letzten Wochen vor Kriegsausbruch. Und das Interessante hier ist, der Herausgeber von den deutschen Akten, von den deutschen Akten des Auswärtigen Amtes, sind die Vereinigten Staaten der USA, Großbritannien und Frankreich. Also Russland war nicht eingebunden, es waren nur die Westmächte. Und wenn ich dann hier noch sehe, der verantwortliche Leiter Großbritanniens für diese Überarbeitung, sage ich mal ganz vorsichtig, das war, ich glaube, es steht auch da, der General Sir James Marshall Cornwall. Und was ich da erwarten kann, wenn ein General, ein siegreicher General, die Akten eines anderen des Feindstaates durchsehen darf. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel Fantasie, oder? So, und dann geht es ja weiter. Nach dem Krieg wurde ja, mussten die Deutschen ja aufgeklärt werden, was eigentlich Geschichte ist. Und da ist ja dieser Herr, der H.G. Wells, manchen von Ihnen vielleicht noch bekannt als Science-Fiction-Schreiber. Oder auch, der war am Ende des Ersten Weltkriegs in der Propagandaabteilung der britischen Regierung. Und so, und hat dann natürlich die entsprechenden Bücher geschrieben auch. Sie sehen hier, die Geschichte unserer Welt. Die Geschichte unserer Welt. Weltauflage über 3 Millionen. Und hat dann die Welt aufgeklärt, wie das alles zusammenhängt, dieser Science-Fiction-Schreiber und Propagandist. Da steht auf der Seite 392, die Amerikaner hatten eben erst begonnen, nach einer amerikanischen Lösung der Weltprobleme zu suchen. Ich meine, das machen sie heute noch. Auch die Erfolge sind ihnen ja auch bekannt. Als der Unterseebootkrieg der Deutschen sie auf Seite der antideutschen Verbündeten in den Krieg hineinzog. Da. Und damit wurde hier die Bundesrepublik, noch vor der Bundesrepublik, unsere Lande überschwemmt, damit unsere Elite sich auch informieren konnte. So, wie war es in Wirklichkeit? Das hätte er wissen können, der A.G. Wells, dass in den USA ab 1934, als die einige Senatoren und Kongressabgeordneten befürchteten, dass Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, nach dem gescheiterten Versuch des New Deals, er nur auf Krieg setzen konnte. Und da haben die Verantwortlichen, und das muss man immer wieder sagen, wir haben in Amerika, im Kongress und im Senat, immer zu allen Zeiten äußerst verantwortliche Leute. Gut, es waren nicht ganz so viele, aber zumindest viel mehr als wir in unseren Parlamenten finden. Oder, ja. Also, die haben gesagt, wir müssen das untersuchen, wir müssen verhindern, dass sowas nochmal passiert wie der Weg in den Ersten Weltkrieg. Und sie haben in den 2 Jahren 93 Anhörungen gemacht, 200 Zeugen, unter anderem J.P. Morgan, DuPont, also die ganzen großen Kriegsgewinnler. Und er kommt zum Schluss und das steht im Kongressreport, also ist nicht von mir, im Kongressreport, Banker und Rüstungsindustrielle haben die USA in den Krieg getrickst. So, also deswegen auch meine Überschrift, die ich ja hier hatte. Ah nee, im Buch komme ich später drauf. Dass also die Herrschaft oder die Herren des Geldes zur Weltmacht greifen. Das seit dem Ersten Weltkrieg. Also das versuche ich aufzuzeigen und wie sie die Geschichte manipulieren und wie sie bis heute da an diesem Versuch arbeiten. Und wir können ja nur hoffen, dass der Martin Zoller soweit recht hat, dass dieser Versuch natürlich zu Unruhen weiterführen wird oder zu Eruptionen, aber dass er letztendlich nicht erfolgreich sein wird. So, 1914, also nur wenige Tage vor Kriegsbeginn, ganz wenige Tage in der Woche, als die Österreicher das Ultimatum abgegeben haben an Serbien, sagt der New Yorker Erzbischof Kardinal Farley, ich zitiere ihn, auf dem Eucharistischen Weltkongress in Lourdes, zitiere ihn, der Krieg, der in Vorbereitung ist, wird ein Kampf zwischen dem internationalen Kapital und den regierenden Dynastien sein. Damit sind aber natürlich nur die Dynastien gemeint hier auf dem Kontinent. Deutschland, Österreich und der Zar. Das Kapital wünscht niemanden über sich zu haben, kennt keinen Gott oder Herren und möchte alle Staaten als großes Bankgeschäft regieren lassen. Ihr Gewinn soll zur alleinigen Richtschnur der Regierenden werden. Business einzig und allein. Das ist nachdenkenswert. Das war der Kampfruf, der Schlachtruf dieser Herren des Geldes vor dem Ersten Weltkrieg. Ich werde das noch weiter erläutern. Und heute lautet der Schlachtruf dieser Kreise, und die können wir einigermaßen auch, nach dem, was wir jetzt ja vom Kongressreport da gelesen haben, heute noch näher spezifizieren. Es sind natürlich die Oligarchen, es sind die Multimilliardäre, und zwar die Herren des spekulativen Kapitals. Und wir haben auf der anderen Seite ja auch Oligarchen, Milliardäre des produzierenden Kapitals. Das ist nicht so einfach, da mit dem Geld zu jonglieren. Die möchten unbedingt nicht Kriege haben, bis auf die Rüstungslobby. Das ist ja wieder die Ausnahme. Aber sonst, wer was produziert, möchte in Frieden produzieren. Aber das spekulative Kapital verdient am meisten im Krieg, und zwar durch Zerstörung und Wiederaufbau. So, aber wie gesagt, auch hier in England gab es 1914 auch andere Stimmen. Immer wieder, es sind nicht die Engländer und es sind nicht die Amerikaner, weil das wirklich viele Facetten hat. Es gibt da überall bestimmte Kreise, ja, aber es gibt immer wieder Menschen, und das versuche ich auch immer wieder zu zeigen, die gegen den Strom geschwommen sind. Und hier in England, der Archibald Primrose, 5. Earl of Rosebery, zitiere ihn im August 14. Es war wirklich ein Funke inmitten eines großen Pulvermagazins, das die Völker Europas in den letzten 20 oder 30 Jahren aufgebaut haben. Und das ist der Vorlauf für den Ersten Weltkrieg. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen großen Organisator gab. Es würde mir widerstreben, ohne Beweislast irgendjemanden eine solche Schuld zur Last zu legen. Also die Stimmen gab es auch. Und jetzt gehe ich zurück, der hat ja gesagt, 20, 30 Jahre wurde das aufgetürmt. Und jetzt habe ich da wirklich ein Zitat gefunden, was mich wirklich sprachlos gemacht hat. Bismarck hat am 7. April 1888, das war im Dreikaiserjahr, wie Sie wissen, Wilhelm I. war gestorben, sein Sohn Friedrich III. War Kaiser, und das war ein Kaiser, der also große Hoffnung gemacht hat, weltweit. Da sagte er aber, Bismarck, und er war ja mit der Tochter von Queen Victoria verheiratet. Ich zitiere Bismarck: Menschlichkeit, Friede und Freiheit ist immer ihr Vorwand, wenn es nicht Christentum und die Ausbreitung der Segnung der Gesittung unter Wilden und Halbbarbaren sein kann, zur Abwechslung. Das Interesse England ist, dass das Deutsche Reich mit Russland schlecht steht. Unser Interesse, dass wir mit ihm so gut stehen, als es der Sachlage nach möglich ist. Was für Worte jetzt im Jahr 2018, finde ich. Ja? Also bedeutungsvoller kann es eigentlich nicht sein. Aber unsere Regierenden nehmen das anscheinend nicht zur Kenntnis. So, ein Jahr zuvor oder ein halbes Jahr bevor Bismarck das gesagt hatte, ist in England zu einem neuen Kurs, wie er dann genannt wurde. Und dieser neue Kurs, angefangen, hier ist der Kronprinz Edward, das ist der Sohn von Königin Victoria, also Schwager des deutschen Kaisers Friedrich III. Und Onkel, später des Wilhelm II. Dann haben wir Duke of Norfolk, wichtiger. Das ist auch ein wichtiger Mann, obwohl wir ja meinen, die Briten oder die Engländer sind antipäpstlich eingestellt, nicht? Sie sind protestantisch losgelöst vom Vatikan, war immer der Herzog von Norfolk, immer katholisch, ist der zweite Mann, und immer enge Kontakte zum Vatikan. Das ist auch eine tolle Diplomatie, muss ich sagen. Und hier haben wir den Papst Leo den 13. Eine schillernde Figur. So, und hier hat dann Kronprinz Edward mit seinen Freunden, jung damals, haben die eine andere Politik angedacht, als es die Mutter machte. Die Mutter Queen Victoria, also Freundschaft mit Deutschland, Freundschaft mit Österreich-Ungarn. So, er sagt, nein, wir machen das Gegenteil. Frankreich war ja der große Konkurrent für Großbritannien, auch was die Kolonien anging. Frankreich muss unser Verbündeter werden, Russland auch. Unser Feind ist Deutschland und ist Österreich-Ungarn. So, und das nannte er einen neuen Kurs, und er schickte dann im Oktober 1887 den katholischen Herzog von Norfolk in den Vatikan zu Papst Leo dem 13. Und da stieß er natürlich auf fruchtbaren Boden. Der war von der Aussicht, also das, die katholische Habsburger Land zu zerstören, weil er sagte, also wir haben ja bisher auf die gesalbten Gehäupter gesetzt, die haben wir gesalbt, Gott gesandt, wie auch immer. Nein, jetzt müssen wir umdenken, es kommt eine neue Zeit und wir müssen uns auf die Seite der revolutionären Republiken stellen. Leo der 13. So, und das Kriegsbündnis, ich nehme es vorweg, was wir im August 1914 hatten, da hat er mit dran gefingert. Und zwar nicht unerheblich. Leider nicht bekannt. So, und im März 1888, also nur 4 Wochen bevor Bismarck sein Zitat kam, wurde der junge Diplomat Alexander Petrovich Izvolsky als Botschafter an den Vatikan geschickt. Da haben wir den, also von 1888 bis 96 russischer Gesandter am Heiligen Stuhl. Von 1896 muss das natürlich heißen, bis 1910 russischer Außenminister, der Izvolsky. Und dann ist er 1910, also rechtzeitig zur Kriegsvorbereitung gegen Deutschland und Österreich, als russischer Botschafter wieder nach Paris geschickt worden. Also ein interessanter Mann und auch die Wechselweit, erst Botschafter am Vatikan, dann war er auch noch Botschafter in Serbien, aber dann Außenminister und als Außenminister wieder Botschafter zu werden, das ist ja ein Rückschritt, aber er war hier in der absoluten Schlüsselfunktion, um das alles zu machen. Hatte auch die entsprechenden Kontakte. Und das ist dieser Herr Izvolsky. So, Mutter Queen Victoria, ihr Lieblingsenkel war Wilhelm II. Und ihren Sohn Edward, ja, den fand sie als ich, bezeichnete sie als Taugenichts, nicht? Hier ist eine Karikatur im Puck vom Juni 1891. Und da listet sie auf, was er für Verfehlung hat. Also ein Dandy mit allem, was sie war. Glücksspiel, Frauen, egal was, Schulden, wie auch immer. Also anlässlich seiner Beteiligung bei einem Glücksspiel hält Queen Victoria dem Prinzen of Wales sein Sündenregister vor. Ein unendliches Sündenregister. Und er hat dann, als er dann mit über 60 dann die Nachfolge antrat, der Palast hat 55 anerkannte Geliebte alimentiert von ihm. 55. Also er war schon, ja. So. Und man versteht auch, ein Sohn, der von der Mutter verachtet wird, und die sagt, dem darf man keine Verantwortung geben mehr, dass der dann gegen die Mutter opponiert und eine andere Politik machen will, eine subversive Politik, das ist eigentlich, liegt auf der Hand. Das ist immer was für einen Psychologen, denke ich, oder Psychologin. So, und wir sind wieder beim Jahr 1898, als das sich so alles entwickelte. Da waren noch ein paar andere Männer da am Aufstieg. Einmal Cecil Rhodes, diesen Diamantenmagnaten aus Südafrika, der also gesagt, wir müssen also Afrika durchdringen, mit seinem Kap-Kairo-Plan, also von Kairo bis nach Kapstadt, das muss alles britisch werden, das ist so wichtig für uns, das muss britisch werden, wir wollen dieses Land auch ausbeuten. Und dann haben wir hier, hat auch gewusst, er braucht für seinen Zirkel auch natürlich die Medien, und das war der Sensationsjournalist, der William Steed. Und dann haben wir hier einen Mann, das ist der Brett, der Rechte hier, Brett, später Lord Escher. Und der hatte dann ganz enge Beziehung befreundet mit dem Kronprinz Edward. Und später ist er, als Edward der Siebte König war, ist er im Palast schon außen eingegangen und hat tatsächlich mit dem die gesamte Politik gefingert. So, und wir sind jetzt im Jahr 1895, 96, also nur 4 Jahre später, ist ein tolles Drehbuch letztendlich, da schreibt die Londoner Zeitung, der Hauptrivale in Handel und Wirtschaft ist nicht Frankreich, sondern Deutschland. Im Falle eines Krieges mit Deutschland würden wir viel gewinnen und wenig verlieren. Also 24. August 1895. Und zweitens, das war jetzt am 1. Februar 1896, zweitens, wir müssen zum Kampf mit Deutschland bereit sein. Im Sinne Catos, Germania est delenda. Also Deutschland muss zerstört werden. So, inzwischen eskalierte die Politik, die britische Kolonialpolitik in Südafrika. Das heißt, wir hatten ja hier ist die Kapkolonie, die war zunächst von den Buren besiedelt, also von den Holländern. Und dann haben die Briten gemerkt, das ist ja geopolitisch ein ganz wichtiger Zipfel hier. Und von da aus haben wir die Verbindungsrouten nach Indien oder sonst was. Wir müssen die Buren hier verdrängen, also holländisch und friesische Siedler. Jetzt haben die da britische Siedler erstmal anlanden lassen, bis die genug waren und sagen, so, jetzt sind wir stark genug, um die Buren zu verdrängen von dieser wichtigen geopolitischen Region. Was sie dann auch gemacht haben, die Buren waren friedliche Bauern, die haben gesagt, wir wollen hier unseren Acker anpflanzen, unseren Acker pflügen und anpflanzen. Die haben sich dann hier nach Transvaal und Oranje-Freistaat zurückgezogen, also ins Landesinnere. Das hat aber auch noch nicht gereicht, weil dann ab 1887 wurden hier Diamanten gefunden und Gold. So, und dann waren die Deutschen hier in Südwestafrika und die Deutschen in Ostafrika. Die haben gesagt, die Deutschen sind den Buren sehr nah, weil die Sprache ähnlich ist und nicht verdächtig sowieso. Wir müssen dafür sorgen, nach dem Kap-Kairo-Plan, Sie sehen es hier, jegliche Verbindung vom Westen Afrikas nach Osten auf Dauer zu verhindern. Also wurde da zunächst ein Regime-Change versucht, wie das heute auch noch üblich ist. Ja, der hat aber nicht funktioniert. Und Kaiser Wilhelm II. Hat dann dem Präsidenten dieser Burenrepubliken, Ohm Krüger, ein Glückwunsch-Telegramm geschickt, dass er diesen Putsch abgewehrt hat. Und das hätte ja fast zu einem Krieg England und Deutschland geführt. Alleine nur dieses Glückwunsch-Telegramm von Wilhelm II. Mehr hat er nicht gemacht. Er hat nur gesagt, Glückwunsch, dass er diesen Putsch abgewehrt hat. So, und nun ist der Cecil Rhodes hatte eine rechte Hand, das war hier dieser Herr Milner, auch interessant, ist in Deutschland geboren, Eltern zwar, Mutter, Tochter eines englischen Generals, Vater war Arzt, ist hier in Kassel, glaube ich, geboren, hier zur Schule, hat hier auch studiert in Deutschland, Heidelberg, glaube ich, ist dann wieder nach England und hat natürlich auch voll auf die englische Seite, nicht? Und er hat, wie gesagt, hier diesen zweiten Burenkrieg, um den Krieg gegen die Buren hier zu eröffnen, den hat er ja, in intriganter Weise hat er den vom Zaun getreten. Erfolgreich, muss man sagen, dieser zweite Burenkrieg von 1899 bis 1902 und heißt bei einigen britischen Autoren Milners erster Krieg. Und der zweite Krieg von Milner ist dann der Erste Weltkrieg. Das ist Milners erster Krieg. Und der Erste Weltkrieg ist Milners zweiter Krieg. So, das einmal dazu. So, am 9. August 1902 haben wir die Krönung von Edward dem VII., also der Burenkrieg, den sie dann gewonnen haben. Und Sie wissen ja an die Schrecknisse, die Kriegführung war sowas von grausam, wie wir uns das eigentlich nur von den schlimmsten Berichten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg vorstellen können. Also, dieser Burenkrieg war eigentlich die Blaupause für alle verbrecherischen Aktivitäten im 20. Jahrhundert. Also, Blaupause mal. So. Und deswegen musste er auf die Krönung warten. Man hat den Kriegsende abgewartet. Und jetzt ist er auch hier nicht anders als sein Neffe hier, also auch schon gern in strammer Uniform und so weiter. Wir sehen hier Wilhelm II. Und da hier seinen Intimus, den Lord Escher. So, und nun geht Edward der Siebte auf Staatsbesuch. Sein erster Staatsbesuch im März 1903 besucht er zunächst als britisches Staatsoberhaupt das Portugiesische. Er fährt dann mit dem Schiff nach Rom, um den italienischen Staatschef zu besuchen und auch den Regierungschef. Und dann macht er Folgendes. Er macht einen Abstecher in den Vatikan. Ich habe das vermutet, nachdem der 1887 den Kontakt zu Leo dem 13. aufgenommen hat, mit der ganzen Planung, dass der steht aber in keinen Büchern. Alle großen Mainstream-Historiker, auch der Christopher Clark, das ist der einzige, wo der Name Leo der 13. auftaucht, in den aktuellen Büchern seit 5 Jahren. Aber er bringt ihn nur, erwähnt ihn nur, dass Franz Ferdinand von Österreich, der da ermordet worden ist in Sarajevo, in seiner Not mit seiner morganatischen Ehe mit der Sophie Kotek, dass er den Papst gebeten hat, ihn bei der Ehe zu unterstützen. So, das bringt er in seinem Buch, Die Schlafwandler. Aber was der politisch gefingert hat, kein Wort, kein Wort. Also, hat er gegen jedes Protokoll verstoßen und hat den Italienern vor den Kopf geschlagen, weil die waren ja mit dem Vatikan nicht guten Kontakt und hat den Leo den 13. besucht. Also ich habe lange recherchiert, ich hatte es vermutet und habe dann auch sogar dieses Bild gefunden, er in Paradeuniform, Leo der 13. So, also das bestätigt einfach, dass das, was hier passiert worden ist, ab 1887 und mit dem Iswolski und alles und so weiter, dass das tatsächlich so abgelaufen sein muss. Macht er den nächsten Schwenk, unabhängig vom Protokoll, fährt er jetzt von Rom aus über Paris nach London. War nicht im Protokoll. So, Das war aber auch von ihm geschickt geplant. Es muss immer, wenn ein britischer Staatsoberhaupt, ein wichtiger Minister mit dabei sein. Meistens der Außenminister, was ist es? Manchmal auch der Kriegsminister oder wie auch immer. Und bei dieser Fahrt da hat er den Außenminister nicht mitgenommen, sondern er hat den Assistenten, den Sekretär vom Außenminister, Hardinge, ihm treu ergeben. So, auch so ein Kriegstreiber. Den hat er mitgenommen, um das Protokoll einigermaßen zu wahren, ist dann nach Paris und wurde in Paris natürlich niedergeschrien, weil die Pariser und Pariserinnen gesagt haben, also die Verbrechen, die ihr im Burenkrieg gemacht habt, das schreit ja zum Himmel. Das war ja erst 2-3 Jahre her und so weiter. Und er hat dann Folgendes gemacht, er hat sich bei denen entschuldigt. Er sagt, es wird nie wieder vorkommen. Und was wir wollen die Freundschaft mit Frankreich. Das sind unsere wahren Freunde. Gut, er hatte natürlich auch viele Freundinnen in Paris, weil er einschlägige Etablissements häufig besucht hat. Also ist das auch irgendwie leichter gefallen. So, und jetzt, ein Jahr später, ich sage, wie schnell das alles und wie das alles sich ineinander fügt, hat die Belfort-Regierung, das ist der Premierminister Belfort, Premierminister während des Burenkrieges. Und ich muss sagen, der Burenkrieg hat massive Spuren in England, Schottland hinterlassen. Mehr als der Erste Weltkrieg. Und sie hatten die Nase voll von dieser Kriegspolitik. Aber komme ich gleich noch. So, und er gründet hier noch 1904 das Committee of Imperial Defense. Das ist ein Kriegsplanungsinstitut gewesen. Sie sind ja mit verschiedenen Abteilungen und so weiter. Lord Escher natürlich immer an der Schaltzentrale beteiligt. So, und er sollte die Verteidigungspolitik des britischen Weltreiches so organisieren, dass Schlappen, wie sie im Burenkrieg vorgekommen sind, nie wieder vorkommen. Das war die Aufgabe. So, und nun 1905 wird der abgelöst, der Belfort. Die Briten wollen eine pazifistische Regierung haben, wählen also die Liberalpazifisten mit dem Premier dann Campbell Bannerman. Das ist der in der Mitte. So, und jetzt haben wir er hat ungefähr 20 Minister gehabt, aber drei Minister von denen. Grey, Asquith, Haldane. Lloyd George auch noch. Den vier, aber die drei kamen in das nähere Umfeld und die haben das vorher abgesprochen, haben gesagt, wir lassen das nur zu, wenn wir, mehr konservativ, haben mit denen eigentlich wenig am Hut, aber wir geben uns liberal, pazifistisch, wir wollen wichtige Ämter haben. Er sagt, ich will, der hat das Außenministerium bekommen, der hat das Kriegsministerium bekommen, der hat das, glaube ich, und später dann als Nachfolger von Campbell Bannerman ist er Premier geworden. Also wie geschmiert ist das gelaufen und ja, bei Kriegsbeginn dann 1914, am 3. August, also einen Tag vor Kriegseröffnung, hat der Grey gesagt, ja, wir haben das alles vorbereitet, es ist alles vorbereitet. Und dann haben die anderen Minister gesagt, wir wissen nichts davon, weil das ja alles im Geheim war mit dem CID. Und da haben drei Minister sofort ihren Dienst quittiert, aber sie haben gesagt, es geht nicht mehr, es ist alles vorbereitet. Und sie haben die französische Kriegsflotte ins Mittelmeer verbannt, haben gesagt, ihr müsst ins Mittelmeer gehen, wir übernehmen die Sicherheit in Europa. Also Frankreich musste von England geschützt werden und das war jetzt auch das Argument Anfang August 14. Wollt ihr, dass die Hunnen die französischen Häfen übernehmen? Ja, da haben die anderen Minister gesagt, also das können wir wirklich nicht zulassen. Also schicken wir die britische Marine dahin. Also ein intrigantes Spiel ohnegleichen. So, nicht? Das waren wirklich turbulente Zeiten. Ein Jahr später hatten wir die Marokko-Krise. Da sehen wir hier Wilhelm II. Am 31. März in Tanger. Und hier hatten die schon, war die Annäherung durch diese Entente cordiale zwischen England und Frankreich, kamen sofort die Absprachen. Die haben gesagt, so, Franzosen, wir kriegen Marokko. Und die Engländer haben gesagt, ja gut, wir können Marokko haben. Aber uns ist Ägypten wichtiger. Nicht? Der Raum mit den ganzen Ölquellen, wir wollen nämlich unsere Marine auf Öl umstellen und so weiter. Also, diese Absprachen sind da gelaufen. Und der Kaiser, das muss man ihm sagen, er war sowas von naiv. Er hat nicht gemerkt, dass das Spiel mit denen längst verloren hat. Die waren da cleverer. Und er hat gesagt, es gibt eine Abmachung. Wir haben die Großmächte der Welt, haben Marokko feierlich zugesagt, dass sie die Souveränität erhalten werden. Und dann hat er nur gesagt, vor dem Sultan, er hoffe, dass unter der Herrschaft des Sultans, wirklich Zitat Kaiser, ein freies, souveränes Marokko der friedlichen Konkurrenz aller Mächte geöffnet wird. Er sagt, ein freies Land für alle. So. Natürlich hat er da auch gehofft, dass die deutsche Marine da vielleicht mal Kohle bunkern kann. Klar, aber Hintergedanken haben sie natürlich auch gehabt. So, das sollte aber nicht sein. So, ab 1907, da sehen wir hier, der britische Marschall Foch und hier der englische General, Armeegeneral Wilson, die bereiten dann ein Planen für den Kriegsfall, ein britisches Expeditionskorps von 160.000 Mann in Belgien, Raum Belgien. So, und wenn wir jetzt sehen, vielleicht nur ganz kurz, denken Sie an das letzte Jahr zurück, 13. Juli 2017 wird Trump von Macron vor dem Invalidendom mit militärischem Pomp empfangen. Und beide gehen mit ihren Damen in den Invalidendom. Zunächst verbeugen sie sich vor Napoleon, der also mit seinem Marsch auf Russland nicht Europa zertreten hat. Und dann sind beide an das Grab von Marschall Foch gegangen. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn das für ein Signal an die Welt? Und vor allem für wen? So, und jetzt haben wir hier wieder unseren Lord Balfour, kommt als einer der ganz adligen Familien Englands, wirklich. Und hier ist der amerikanische Diplomat Henry White. Ich zitiere, ich bringe jetzt das Gespräch zwischen den beiden, 1907. Balfour, wir sind wahrscheinlich Narren, dass wir keinen Grund finden, um Deutschland einen Krieg zu erklären, bevor es zu viele Schiffe baut und uns unseren Handel wegnimmt. Es ging hier nicht um die Kriegsschiffe. Es ging um die Handelsschiffe, es ging um den Handel. So, das war der Punkt. Und zu diesem Zeitpunkt war Deutschland dabei, nur noch Exportüberschüsse im Ausland zu machen. So wie heute auch. Nicht, wo Trump sagt, Deutschland ist böse. Haben die damals auch schon gesagt. White, Sie sind im Privatleben ein Mann von edler Gesinnung. Wie können Sie etwas so politisch Unmoralisches in Erwägung ziehen, wie einen Krieg gegen eine harmlose Nation zu provozieren, die ein ebenso gutes Recht auf eine Marine hat, wie Sie es haben. Wenn Sie in Wettbewerb mit dem deutschen Handel treten wollen, dann arbeiten Sie härter. Balfour, das würde bedeuten, dass wir unseren Lebensstandard absenken müssen. Vielleicht wäre es einfacher für uns, einen Krieg zu führen. Und White, ich bin schockiert, dass es unter allen Männern gerade Sie sein sollten, solche Prinzipien auszusprechen. Also auch diese Amerikaner, ganz positiv. So, und Balfour, ist es eine Frage von richtig oder falsch? Das kennen wir, right or wrong for our country. Vielleicht ist es einfach eine Frage der Beibehaltung unserer Vorherrschaft. Muss einmal das zum Vorfeld des Ersten Weltkrieges. So, dann ging das ja Schlag auf Schlag. Der Mr. Iswolski hatte ganze Arbeit geleistet im Vatikan. Es kam dann 1907 zur Triple Entente, also jetzt England, Frankreich, Russland. Und gleichzeitig begann die im CID, die Marineabteilung, die Blockade für Deutschland, für den kommenden Krieg gegen Deutschland vorzubereiten. Und die Blockade war so geplant, Deutschland als Industriestaat nachhaltig zu zerstören, also nachhaltigen zu schädigen, billig nachhaltig. So. Und er war Henke 1908 mit dem Amt des Marinesekretärs in diesem CID betraut. 1912 ist er Leiter dieses CID geworden. Ja? Und diese Funktion übt er bis 1938 aus. Und unsere Mainstream-Historiker sagen, der Mann ist völlig unbedeutend, taucht nie in den aktuellen Büchern der Mainstream Historiker Englands und auch Deutschlands, taucht der Name Henke nicht auf. Und er war dann sogar ab 38 dann, glaube Handelsminister oder Kolonialminister im Kabinett Churchill. Also mit den höchsten Auszeichnungen versehen, die das britische Empire vergeben konnte. Und Sie sagen, nein, der Mann war völlig unwichtig, was ich nicht nachvollziehen kann. Doch ich kann schon nachvollziehen, weil dann diese Blockadeplanung natürlich einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Am 14. Januar 1909 war der Deutsche, noch, der war ein junger Hauptmann, hier habe ich leider kein jüngeres Bild, auf dem Weg nach Japan, um in der japanischen Armee zu dienen. Sein Auftrag war, also er war bayerischer Hauptmann im Generalstab, herauszufinden, weshalb die kleinen Japaner im Krieg gegen Russland in der Mandschurei siegen konnten, und zwar nachhaltig siegen konnten. Und das hat er auch herausgefunden. Er kam dann wieder nach 2 Jahren und hat dann gesagt, ja, also die Japaner haben einmal die Handgranate erfunden, da in dem Krieg. und die haben Schützengräben erfunden. Wir kennen nur die Schützenmulde. Und dann haben wir noch einen Schutz für die Feldartillerie vorne. So, und das wurde alles auch eingeführt, aber er hat in der Parisischen Armee oder im, keine große Karriere gemacht. Aber eine andere Geschichte. So, und, aber Kitchener, Lord Kitchener, der Gouverneur von Indien, hat mitbekommen, der ist auf dem Weg nach Japan und hat ihn nach Williamsburg in Indien eingeladen zum Lunch. Und dann hat er sich mit dem Haushofer über Geopolitik gesprochen. Also ein britischer Feldmarschall und ein bayerischer Hauptmann im Generalstab. Und er hat zu ihm gesagt, Unvermeidlichkeit eines großen Krieges, der wahrscheinlich England und Deutschland ihre Herrenstellung am Pazifik kosten und für die Amerikaner und Japaner geführt werden würde. Also der hat das damals schon durchschaut. So, im gleichen Jahr 1909 gründete Milner auf der Druideninsel Anglesey, der mythischen Heimat von König Artus, The Round Table, sind wir heute noch. Ziel war es, Reform des britischen Empire zur atlantischen Gemeinschaft. Das war der Traum von Cecil Rhodes, der sagte, wir müssen alle Angelsachsen unter eine Herrschaft bringen, die Hauptstadt soll Washington sein und nur die angelsächsische Rasse ist in der Lage, die Welt zu führen. Die anderen können das nicht, nur die englische Rasse. Also Rassisten pur, weil Imperialismus, Kolonialismus und Rassismus, das gehört alles zusammen, das sind Zwillinge oder Drillinge. So. So. Und diese Milner-Gruppe, diese Netzwerke von Milner, wurden immer weiter ausgebaut. Da haben wir diese Roundtable, die Rhodes-Clique, Timeshare, das war die mit der Times zusammengearbeitet haben, mit der Zeitung, Old Souls-Gruppe, das waren die Leute von der Universität Oxford, die da hier vernetzt waren, Cleveland und so weiter. Also viele, viele Netzwerke und sie nannten sich da The Secret Elite, die geheime Elite, aber das war nicht so geheim, die waren zwar verschwiegen, aber viele Netzwerke. Also die sind nicht rumgelaufen wie Kuckucksklan oder ähnliches, sondern die haben sich halt in den britischen Zirkeln getroffen, in ihren Herrenhäusern und da über diese Zukunft diskutiert, Pläne gemacht. So, und hier sehen wir eigentlich recht gut, und das habe ich von Jim McGregor und Gary Doherty, die haben das Buch geschrieben, die The Hidden History, die haben das wirklich großartig aufgedröselt. Ich habe hier nur einen Teil herauskopiert und ihr seht, Alfred Milner als Schaltzentrale und das geht hier über den Edward dem Siebten, dem König, dann ging das auch über Grey und so weiter. Also diese ganzen Leute, die ich schon erwähnt habe, tauchen hier auf und wir sehen hier, was in den einzelnen Ländern, jetzt geht's nicht. Haben wir Ersatz für oder doch? Man sieht nicht, aha. Wir sehen hier in Russland, da haben wir auch den Iswolski hat er aufgeführt und ein paar andere noch. Und für alle Länder sehen wir, welche Leute jetzt hier von dieser Milner-Gruppe tatsächlich gewonnen werden konnte. Man muss mal vorsichtig umschreiben. So, und nun, 1911, wissen wir, die zweite Marokko-Krise. Kaiser ist natürlich dann wieder hingefahren, diesmal mit dem Kanonenboot Panther, weil die Franzosen 1911 die Städte Fes und Rabat militärisch besetzt hatten. Da ist er wieder hingefahren, hat gesagt, das dürft ihr aber gar nicht, nach dem Vertrag, den wir gemacht haben. Aber er hat dazu ein Kanonenboot genommen, das auch noch Panther hieß und deswegen steht in allen Geschichtsbüchern der Panthersprung nach Agadir. Aber von der militärischen Besetzung Frankreichs, eigentlich kein Wort. So, die Italiener haben natürlich auch gleich genutzt, dass jetzt hier das auch gegen das Osmanische Reich gehen wird und haben auch vorsorglich 1911 gleich Tripolitanien und die Cyrenaika angegriffen und die Briten sind natürlich gleich hier unten in diese Golfregion, um sich die Ölversorgung zu sichern. Ja, und Rhodos haben die Italiener auch noch angegriffen. Also meiner Ansicht nach, und das ist auch die Ansicht des deutschen Philosophen, Oswald Spenglers, der gesagt hat, der Erste Weltkrieg begann 1911. Und wenn wir dann noch sehen, Weltkrieg, dass die Japaner 1911 Korea erobert haben, Gesamtkorea, und Korea unterjocht haben bis 1945. Also da ist wirklich was passiert. Und jetzt noch einmal zu dem Vergleich der Rüstungsausgaben, was ja auch ein bisschen aussagt. Um 1910, von den anderen ist es 1913, von den USA habe ich nur die Zahlen von 1910. Also ihr seht hier, Russland Spitzenreiter, dann Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Schlusslicht. Russland deshalb so weit, weil Frankreich haben Russland so viel Kredite gegeben, um die militärische Mobilmachung vorzubereiten, besser vorzubereiten. Also die Eisenbahnnetze auszubauen, damit die russischen Truppen schneller an der deutschen Grenze sind. Und Edward Grey, dieser Außenminister, der Name Edward Grey, der Vorname, hat auch seine Bewandtnis. Sein Vater war befreundet mit dem König Edward oder damals auch Kronprinz. Und deswegen heißt er auch Edward, weil der Kronprinz sein Taufpate war. So, in ein paar Wochen wird der Weltkrieg ausbrechen, also am 28. März 14. Für England bedeutet er einen erwünschten Ausweg aus den inneren Schwierigkeiten. Und da gab es zwei. Einmal der bevorstehende Bürgerkrieg mit Irland und die Bankenkrise. Geht's wieder ums Geld. Im Mai 1914 war der Berater von US-Präsident Wilson, hier ist Wilson, nee, das ist Colonel House und das ist Wilson mit dem Zylinder, kommt aus Texas und war einen Tag, hat eine Garnison besichtet und wurde dann zum Ehrenoberst erklärt und seitdem heißt er in der Geschichte Colonel House, Oberst House. Und der war in Berlin und schreibt also aus Berlin, nach dem Gespräch auch mit dem Kaiser, das wird eines Tages noch zu einer Katastrophe kommen. Da gibt es zu viel Hass, kommt uns ja wohl bekannt vor, nicht? Zu viele Eifersüchteleien. Sobald England einverstanden ist, werden Frankreich und Russland, Deutschland und Österreich in die Zange nehmen. Und da schrieb er am 29. Mai aus Berlin an den Präsident Roosevelt. Ja, Sie wissen, dann kam der 28. Juni 1914, das Thronfolgerpaar wurde erschossen in Sarajevo und dann, wie gesagt, eskalierte das Ganze, aber das hat mit den gesamten Kriegsvorbereitungen, die wir kennen, eigentlich nur am Rande zu tun. Es ist einfach nur verblüffend, dass es in Serbien passierte. Sie wissen, der Kaiser hat ja den Plan der Bagdadbahn mit die Bahn von Hamburg bis weit nach Asien rein oder sogar vielleicht nach Indien zu erschließen. Alle Anrainer, alle Staaten waren davon angetan. Gesagt, das bringt unsere Wirtschaft im Schwung, da können wir Räume erschließen und so weiter. Und wir sind nicht mehr auf den Suezkanal angewiesen. Wir machen es mit der Eisenbahn. Und das gerade das einzige Land, was sich dagegen gesperrt hat, gegen diese Bagdadbahn, das war Serbien. Und dass der Zündfunke dann in Serbien da entstand, es macht schon nachdenklich. So, und dann heißt es überall, der serbische Premier Pašić hat nichts zu tun. Die serbische Regierung hat mit diesem Attentat nichts zu tun. Vielleicht waren es ja sogar die Österreicher selber. Aber ich habe im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien damals diesen schriftlichen Handzettel von Pašić abfotografieren dürfen. Ich habe mir die Genehmigung geholt und auch die Genehmigung vom Heeresgeschichtlichen Museum in Wien, das zu veröffentlichen. Inzwischen, soweit ich mich da versucht habe, das zu finden, ich finde es nicht mehr. Ich finde diesen Zettel nicht mehr. Aber ich habe ihn und habe ihn in meinen Veröffentlichungen drin. Und das ist die Anweisung von Pašić, den Studenten, das waren ja Oberrealschüler, Waffen und Handgranaten auszuhändigen. Eine Anweisung, aber auf einem informellen Papier. Und auch Christopher Clark schreibt, ein feinsinniger Mann, dieser Mr. Pašić. Nein, und war völlig unschuldig. Nein, nein. Der war voll beteiligt, voll beteiligt. Am 30. Juli, ein Blick nach Paris, und hier der Sozialistenführer Jean Jaurès sagte also am 30. Juli, also unmittelbar vor Kriegsbeginn, zitiere ihn, hier in Frankreich arbeiten wir mit allen Gewaltmitteln für einen Krieg, der ausgefochten werden muss, um ekelhafte Begierden zu befrieden, und weil die Pariser und Londoner Börsen in Petersburg spekuliert haben, kommt uns ja auch bekannt vor. Es liegt an der Macht der französischen Regierung, Russland am Krieg zu hindern. Aber man sucht den Krieg, den man schon lange schürt. Also vielleicht noch mal zurück. Abends um 23.30 Uhr überbrachte man dem deutschen Botschafter in London die Kriegserklärung, 23.30 Uhr. Und am anderen Morgen um 5 Uhr vor Emden, ist ein kleiner Weg, nicht? Nachts hin. Vor Emden arbeitet der Kabelleger der Briten und hat das deutsche Atlantikkabel hochgeholt und ein Stück rausgesägt. Also, das ist eine geniale Planung. Und dann haben die amerikanische Botschaft angeboten, der deutschen Regierung, dass sie ihr Kabelverbindung zur Verfügung stellen, aber die amerikanische Kabelverbindung nach USA hatte eine Relaisstation in England. Und die wurde natürlich abgehört. So, am 20. August, und zwar bis zum 28. Juni 1919, wurde die völkerrechtswidrige britische Seeblockade ausgelöst. Also sie haben sich eine kleine Schonfrist gegeben, damit das nicht gleich auffiel, dass alles so perfekt vorbereitet war. Also sie haben 14 Tage gewartet, grob. So, und das war völkerrechtswidrig und die USA haben nichts gesagt, gar nichts. Und die Deutschen, ja, die haben nicht gewusst, wie sie reagieren sollen. Die haben mit so einer Blockade gar nicht gerechnet. So, und die war natürlich wichtig, diese Blockade war wissenschaftlich geplant. Das ist auch, wie heute das so ist, wenn ich einen Streik mache, wie ich mit kleinen Dominosteinen, die ich irgendwo auswerfe, alles zum Erliegen bringe. So ist das auch. Und das ist ja ein Begleiter von Käthe Kollwitz, nicht? Oder ist das Barlach? Käthe Kollwitz, die hungern. Und das ging weiter bis zum 28. Juni 1919. Also nach Ende des Krieges, vom 11. November bis zum Juni 1919 ungefähr 750.000 Menschen in Deutschland dadurch verhungert, weil auch Medikamente fehlten und dergleichen mehr. So, und die Antwort der Deutschen, das war eigentlich die Antwort. Ich glaube, Deutschland hatte zu dem Zeitpunkt 21 Unterseeboote, davon viele veraltet. Und die sollten jetzt ins Rennen geschickt werden, weil Tirpitz war gegen U-Boote. Die haben ja auch bei einer Parade nicht so viel hergemacht. Also die großen Kampfschiffe, das ist schon was anderes, nicht mit Musik und so weiter und groß beflaggt. Es gab wenig U-Boote. So, aber da hat man beschlossen, am 4. Februar 1915 die U-Boote einzusetzen, um einen Blockadering um England aufzubauen und natürlich U-Boote zu bauen. Und der offizielle Historiker der Royal Navy, Sir Julian Corbett, also ein Mann, der geadelt worden ist, urteilt, der Erste Weltkrieg sei von Lord Hankey, dem Planer der Blockade, und seinen Mitarbeitern innerhalb der britischen Regierung mit einer geordneten Vollständigkeit im Detail, die keine Parallele in unserer Geschichte hat, vorbereitet worden. Auch Corbett finden wir in keinen Werken der Mainstream-Historiker. So, ein Blick nach Deutschland. Hier sind mit Kriegsbeginn viele jüdische Mitbürger zu den Fahnen geeilt. Und Sie sehen, das habe ich aus der Zeitung des Judentums, da der Heilige Krieg auf der ersten Seite von Margarete Marasse. Und sie schreibt, mit einem starken Glücksgefühl, mit leuchtenden Augen sind im Augenblick einer nationalen Erhebung ohnegleichen auch alle jene zu den Fahnen geeilt, die sich im deutschen Vaterland zu mosaischen Religion bekennen, schreibt sie so. So, dann Ludwig Geiger, der war, glaube ich, Abgeordneter in Berlin. Wir sind alle überzeugt, dass das Herz unseres Kaisers von wahrhafter Friedensliebe erfüllt ist, dass er bis zum letzten Moment aufrichtig gesprochen und energisch alles getan hat, um den Krieg zu verhindern. Also jüdische Stimmen, und zwar einflussreiche. Nicht also ihm, sondern den Hetzern in West und Ost, den Kulturstörern, obgleich sie als die echten Träger der Kultur sich gern bezeichnen, müssen die Friedensfreunde die Schuld geben an dem Unheil, das über die ganze Welt heraufgezogen ist. Und ich denke, die Darstellung der Politik, die wir heute haben, gleich so. Es ist, hat sich da nichts geändert, leider. So, und der Louis Oppenheim lebte in England, ist dann nach Deutschland zurück und hat sofort, weil die Engländer gesagt, die Deutschen sind die Hunden, Barbaren, sowieso Barbaren, hat dann Bilder gezeichnet, wir sehen, also was in Deutschland alles im Vergleich zu den Engländern gemacht wird. Da haben wir also die Leistung der Sozialversicherung, sehen wir einmal hier oben, da wie viel hier und da, dann Analphabetentum hier und da und so weiter. Was haben wir hier? Büchererzeugung hier und da. Und dann die Nobelpreise. Hier das Deutsche Reich und hier die anderen Länder. Und dann die Patente. Und dann so eine Handelswirtschaft. Exportüberschüsse bis zum geht nicht mehr. Das musste ja zerstört werden. Das konnte so nicht hingenommen werden auf Dauer. Und auch das haben wir Parallelen heute dazu. Aber nicht mehr mit den Patenten und nicht mehr mit den Nobelpreisen zwar. Okay, das hat sich etwas geändert. So, und nun zum Schicksalsjahr 1916. Am 21. Februar 1916, und zwar bis zum 18. Dezember 1916, war die Schlacht um Verdun. Das war eine Knochenmühle, ich weiß nicht, wie viele Hunderttausende von Franzosen und deutschen Soldaten da zu Tode kamen. Auf bestial, unvorstellbar. So, und hier passierte dann Folgendes auch, dass man wollte unbedingt den Krieg entscheiden. Man sagt, der hat jetzt schon so lange gedauert, es geht so nicht weiter. So, und dann haben aber gesagt, die Briten und Franzosen im Mai 1916 das Sykes-Picot abgeschlossen. Mit einem Zusatzvertrag auch für die Russen. Die Russen sollten die Dardanellen bekommen und so weiter. Sie haben alles in einem Geheimvertrag alles aufgeteilt. Und das hat sich bis heute ja nicht verändert. Also wir sehen oben, die Franzosen haben einen Teil bekommen, die Engländer einen Teil, Zonen und so weiter. Einflusszonen wurden festgelegt und das wurde einfach mit dem, ganz lapidar, ohne mit den Menschen, ohne mit den Ländern oder sonst. Es wurden Kunststaaten geschaffen, die man leicht beherrschen konnte. Also zerrissen. Und bekannt ist das nur geworden, dieses Sykes-Picot-Abkommen, weil in der russischen Revolution die Archive geplündert wurden, die Staatsarchive, und dieser Geheimvertrag dann veröffentlicht worden ist. So, und die Russen sollten halt da die Dardanellen bekommen, und nachdem die russische Revolution war 1917, dann natürlich nicht mehr. So, und in Amerika tobte der Wahlkampf, und der Präsident Wilson hat ja gesagt, also Leute, wenn ihr mich wählt, ich halte euch aus diesem Krieg heraus. Ich. In Wirklichkeit hat er Folgendes gemacht, dass er so einen Preparedness-Umzug, wir sehen ihn hier, dass am 15. Juni 16, also mitten im Wahlkampf, wo er auf der einen Seite das sah, 55.000 Menschen in Washington führt er an. Weiße Hose, Flagge, da wurden Kriegsmodelle von Flugzeugen, von Panzern mit durch die Straßen gezogen. 55 Militärkapellen haben er gespielt, also auf zum Krieg. Da. Und gleichzeitig sagt er, wählt mich, ich halte euch aus diesem Krieg raus. Wir sind neutral. So, jetzt haben wir in England etwas, was ich Staatsstreich nenne. Die gewählte Regierung wurde kurzfristig am 6. oder 7. Dezember ersetzt. Es war so, der Premier Asquith hat im September seinen einzigen Sohn in Flandern verloren. Und hat dann wohl mal nachgedacht, dass es jetzt reicht. Und der wollte, obwohl er damit diesen Krieg mit befürwortet hat, Jahre vorher, dass er jetzt sagte, eingesehen hat, es reicht. Es reicht. So. Und auch natürlich der Grey, der Außenminister. Und dann kam O'Milner, die Gruppe O'Milner, die gesagt, die müssen weg. Die müssen einfach weg. Vor allem eine Woche später kam das deutsche Friedensangebot. Und da hat O'Milner gesagt, wenn die noch dran sind und das deutsche Friedensangebot kommt, die werden es annehmen, weil denen das auch reicht. So. Also, die mussten weg und das kam in einer Nacht- und Nebelaktion am 6. Dezember 1916. Die wurden ersetzt und es wurde Premier Lloyd George, den wir hier in der Mitte haben, also auch ein Hardliner, der hatte sich empfohlen, der hat Monate vorher als Munitionsminister gesagt, wir müssen den Krieg bis zum totalen K.O. der Deutschen führen. Damit hat er sich natürlich zum Premier empfohlen, ne, klar. Und dann hier Lord Curzon, der Bonaloo und so weiter. Und da haben wir hier nur einen, und das ist Lord Milner, war jetzt im Kabinett, aber ohne Geschäftsbereich, weil er völlig frei war. Das beschreiben die Mainstream-Historiker, der hat ja keinen Einfluss gehabt. Das war ja ein Minister ohne Geschäftsbereich. Nein, das hat er ganz bewusst gemacht. Der wollte nicht den Premier spielen, das hat er ihn spielen lassen. Er hat ihn ja beaufsichtigt, den Lloyd George. Er hatte ohne Geschäftsbereich und hat dann wirklich diese Regierung, dieses Kriegskabinett, es war ein Kriegskabinett, da hat er den maßgeblichen Stimmung. Und als Feigenblatt hatten sie den Arthur Henderson, das war ein Bauernführer, der hat gar nicht mitbekommen, was da mit ihm eigentlich da gespielt wurde. So, und jetzt geht's los. Weichenstellung Ende 1916. Am 6.12., also der Putsch in London gegen Premier Esquisse, Lloyd George, neuer Premier. So, und Mitglied des Kriegskabinetts Lord Milner, ehemaliger Sekretär von Cecil Rhodes, also wirklich an der Entscheidungsstelle. Dann 12.12. deutsches Friedensangebot an die Entente. Das war jetzt natürlich Makulatur mit dieser neuen Regierung. Und am 18.12. kam Wilson mit einem Frieden ohne Sieg Angebot. Und das wusste die Milner-Gruppe auch, dass aus Amerika das kommt. Das war dann auch Makulatur. Und dann wurde am 30.12. in Petersburg Rasputin ermordet. Nun, wie hängt das zusammen? Die brauchten natürlich den Zaren, um den Krieg gegen die Deutschen zu führen. Wenn die russische Armee nicht die deutschen Truppen im Osten bindet, würden die frei für den Westen. Und dann wäre der Westen verloren gewesen. Also es sah zu diesem Zeitpunkt noch um ein Patt aus, mehr oder weniger. Und der Rasputin wollte den Frieden und der Zar wollte den Frieden. Da. Also wurde Rasputin am 30.12. ermordet. Es hieß immer, das war der Großfürst Jusupow, der hat auch ein Buch geschrieben, ich habe Rasputin ermordet, aber es ist nicht haltbar. Ermordet hat Rasputin der MI6-Agent Oswald Rainer. Der war befreundet, der hat mit Jusupow studiert und Jusupow war heute, ja, der hätte in diese Transgender-Politik gepasst, will ich mal so sagen, nicht? Der war gar nicht in der Lage, jemanden umzubringen, mehr oder weniger. Das hat sein Freund Oswald Rainer gemacht. Und die Tochter von Rainer, die hat dann später ausgedacht, am Totenbett hat ihr Vater anvertraut, dass er Rasputin erschossen hat. Also er hat den Schuss in die Stirn gegeben, da oben. Also das da. Und dann, ja, das war 16. Wir haben hier nochmal, und das ist hier Oswald Rainer von MI6. Und dann passiert ja Folgendes, Rasputin weg. Und jetzt stand der Zar ja noch im Wege. Der war ja noch ein Wackelkandidat. Und jetzt kam es dann im Februar, Sie wissen, die Februarrevolution in Petersburg. Jetzt wurde der Zar abgesetzt und es wurde eine großbürgerliche Regierung unter Lwow eingesetzt, die natürlich voll am Krieg weitermachen wollte. Und der Zar, ja zunächst einfach interniert, also nur unter Hausarrest gestellt und dann nach der Revolution natürlich, wissen dann, nach Katharinenburg und dann erschossen. Aber das war die Absetzung, der Regime-Change in Petersburg im Februar 1917, also 8 Wochen nach Rasputins Ermordung, nicht mal. Das war ein eindeutiger Regime-Change, den der britische Botschafter Buchanan gefingert hat in Petersburg. So, und Wilson erklärte am 6. April 1917 Deutschland den Krieg. So, und wir haben ja gehört, was H.G. Wells geschrieben hat, nicht nur, weil die Deutschen den U-Boot-Krieg gemacht haben. Hat, ne? So, dann kommt jetzt noch mal ein zurück. Ne? Das war 1917 noch der Balfour-Brief. Balfour, der ehemalige Premier, der immer auch im CID war, obwohl zur Opposition gehörend, war der immer bei allen Besprechungen in diesem CID dabei. Immer. So, und der schreibt einen privaten Brief an seinen Freund, wie ist es überschrieben? Dear Lord Rothschild. Und er offeriert ihn Palästina als Heimstatt für die Juden. Ein Privatbrief. Und zu einem Zeitpunkt, als Palästina noch osmanisch war. Das musste ja erst noch erobert werden. Und hier ging es ganz klar darum, also das hat mehrere Botschaften, diese Absicht. Die Briten natürlich auch vor der Niederlage stehend, nicht? Der Krieg, also das ist, hat ja noch ein Jahr länger gedauert, also die Situation ist ja nicht besser geworden. Die Amerikaner waren zwar schon in Frankreich gelandet, haben aber noch nicht in die Kämpfe eingegriffen. Dass man die Juden, die voll auf der Seite Deutschlands gekämpft haben, und zwar wirklich, also weltweit, in New York gab es Exil, jüdische Mitbürger, also Deutsche, die da Freiwilligenregimente aufstellen wollten, um hier in Deutschland zu kämpfen, für Deutschland zu kämpfen. Also, und die Briten haben versucht, und das, na gut, das war noch im Vorfeld von dem Schreiben, ein Jablonski, der hat versucht, ein Freikorps, ein jüdisches Freikorps aufzustellen, um gegen Deutschland zu kämpfen. Sie haben keine Meldung bekommen. Obwohl auch in London doch viele Exiljuden noch waren, dahin keine Meldung. Die wollte nicht gegen den Kaiser kämpfen, den sie als Schutzpatron für die Juden in Deutschland gesehen haben. Es war wirklich so. So, ich habe mich wirklich damit beschäftigt. Und wenn das weiter interessiert, im Buch Deutsch und Juden, da können Sie einiges nachlesen. Das können Sie sich natürlich auch in den Bibliotheken ausleihen, denke ich mal. So, also es ging darum, einen Keil zwischen Deutschen und den Juden zu schlagen. Was damit mit diesem Brief natürlich da schon erfolgreich begonnen hat. So. Ja, dann haben wir hier Erster Weltkrieg, 1418, die bis heutige unbewältigte Urkatastrophe, 9,7 Millionen Tote unter den Soldaten und rund 10 Millionen Tote unter den Zivilisten. So, der John Cafferkey schreibt also 2013 ein Buch über Lord Milner's Second World War. Und das sehe ich genauso, dass der Milner diesen Krieg mit seiner Gruppe um Cicero Rhodes und mit Edward VII., dass die das gemacht haben. Ja, wir sind jetzt in Versailles, das ja, da haben wir den Artikel 231, möchte ich Ihnen nur vorlesen. Die alliierten und assoziierten Regierungen erklären und Deutschland erkennt an, dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungenen Krieges erlitten haben. Bei diesem Artikel oder diesen Artikel haben zwei Herren geschrieben, die waren damals noch verdammt jung. Junge Diplomaten, beziehungsweise Foster Dulles war Diplomat und der Jean Monnet war französischer Unternehmer. Die beiden haben diesen Artikel mitformuliert, die beiden. Und dann John Foster Dulles, kennen einige von Ihnen vielleicht doch hier aus der Geschichte, 1921 Mitbegründer des Council on Foreign Relations, Mitglied der Rockefeller Foundation, dann wissen Sie auch schon, wo der hingehört. 1924 beteiligte sich am Dawes und 28 am Young-Plan mit den deutschen Reparationen, die dann an die Wall Street fließen. So, das sehen wir, ich zeige es nur kurz. Also, Deutschland Schulden an die Alliierten, traten die ab an die USA, an die Wall Street und die Wall Street gab dann Anleihen an Deutschland aus. Und das mit diesen Anleihen an Deutschland, das hat sich dann ja nach dem schwarzen Oktober, 29, haben die alle wieder zurückgezogen und dann gab es natürlich hier die vielen Arbeitslosen. 1925 wurde von der Wall Street aus die IG Farben gegründet, und zwar im Zuge dieser Reparationsübergabe an die Wall Street. Machen wir gleich weiter. Und IG Farben finanziert Hitler. Also IG Farben war ein multinationaler Konzern mit einer amerikanischen Abteilung, mit amerikanischen Vorstandsvorsitzenden und so weiter. Und dann machen wir weiter. Sie sehen hier einmal den Aufbau von IG Farben und American IG Farben. Da gehört dazu die Ford Motor Company, Standard Oil, die Bank of Manhattan, Federal Reserve Bank New York. So, und die finanzierten mit den Aufbau des Dritten Reiches, vor allem Adolf Hitlers. So, und dazu, um diesen Aufbau zu finanzieren, braucht man natürlich eine Bank. Es geht immer ums Geld, es geht nur ums Geld. Die Gelder, die da geflossen sind, da wurde in Basel Ende der 20er Jahre die Bank für internationalen Zahlungsausgleich gegründet. Und da war natürlich der deutsche Reichsbankpräsident Halmar Schacht. Der heißt Halmar Horace Greeley Schacht. Dann wissen Sie, wo der herkommt. Nämlich der Vater direkt an der Wall Street. So, der hat das und war bester Freund von dem englischen Bankpräsidenten und so weiter. Also auch in der Nähe Umfeld von Adolf Hitler. Und über diese internationale Bank wurde das alles gefingert. Alles. Und diese Bank existiert heute noch. Also die ist die Bank, die internationale Bank, die über der FED eigentlich auch noch steht. Die FED ist ja was Nationales und die BITS regelt den internationalen Geldverkehr dieser Leute. Ja, Ergebnis kennen wir vom Zweiten Weltkrieg. Unendliche Tote, schlimmer als im Ersten Weltkrieg. Und der Chefankläger Telford Taylor der USA sagte dann in Nürnberg, ohne IG Farben hätte es keinen Zweiten Weltkrieg gegeben. Und ich denke, das kann man so unterschreiben. Die IG Farben waren ganz stark involviert in die Kriegsplanung des Dritten Reiches. Auschwitz wurde gebaut, weil IG Farben Auschwitz haben wollte. Es war die Fabrik von IG Farben. Und die Leute, die Auschwitz betrieben haben, das waren Top-Funktionäre von IG Farben, die zugleich hohe SS-Ringe hatten. So. Und von IG Farben stammt auch die Kriegsseelpolitik für das Dritte Reich. Die sagten, wir wollen nach dem Krieg einen großen europäischen Wirtschaftsraum haben, wie die EU, so, wo wir unsere Patentrechte schützen können und. Also diese Kriegsziele wurden unter anderem von IG Farben formuliert. Also ganz wichtig involviert an exponierter Stellung im Dritten Reich. 1941 sagte Gaulle in seiner Ansprache schon, jetzt 41, wir befinden uns nicht im Zweiten Weltkrieg, sondern befinden uns im Zweiten Dreißigjährigen Krieg. Auch hier möchte ich ihm nicht widersprechen. So, und Churchill schrieb das 1944 an Stalin, dass es jetzt ein Zweiter Dreißigjähriger Krieg sei. So, aus diesen beiden Kommandos, amerikanischen Kommandos des Zweiten Weltkrieges, das war bis 2007, hier oben, EUCOM und AfrikaCOM, das war ein Kommandobereich, die Europäische Front für die Amerikaner. Haben die stehen lassen und erst 2007, weil sie sagt, da sind jetzt die Chinesen zu stark in Afrika, wir müssen militärisch präsenter sein, wir brauchen hier ein eigenes Kommando in Afrika. Aber kein afrikanisches Land wollte dieses Kommando haben. Und wissen Sie, wo das ist? Stuttgart-Möhringen. So, und dann haben wir das Pazifische Kommando hier, das ist auch stehen geblieben und dann kamen im Laufe der Jahre die anderen Kommandos dazu und zwar mit Reagan dann, oder Ford eigentlich schon, hier das zentrale US-Kommando in diesem Raum. In diesem Raum. Und das hat eine ganz wichtige geopolitische Bedeutung. Ich erinnere da nur an Alfred Mackinder, aber da geht jetzt zu weit, wenn ich darauf eingehen will. Hier, da sind die drin. Das sind die Länder, in denen das US-CENTCOM wirklich agiert. So, dann haben wir 1946 sprach Churchill in der Schweiz von einem vereinigten Europa als Zwischenschritt zu einer Weltregierung. Nicht? Und er war Teil 14 der Kriegspartei um Grey, Haldane und Asquith. Und der spricht also kein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkrieges von einem vereinigten Europa als Zwischenschritt zur Weltregierung. Und er setzt noch einen drauf. Am 15. April 1947 sprach er in der Albert Hall in London vor diesem Wahnsinnsporträt von Abraham Lincoln von der Schaffung einer autoritativen, allmächtigen Weltordnung. Also vorher, wo die EU nur ein Zwischenschritt ist zu dieser Weltordnung. Vor dem Porträt ist aber niemand aufgefallen anscheinend. So, und es geht weiter. Wir haben hier das amerikanische Komitee, Sie sehen es hier, für ein vereinigtes Europa. Das war gegründet im Sommer 1948 von Ellen Dulles. Das war der Bruder von John Foster Dulles, der war damals auch Geheimdienstchef. Dann William J. Donovan, General, auch im Geheimdienst tätig. Und dann Namen wie Kudenhof Kalergi, kennen Sie auch höchstwahrscheinlich, nicht? Kudenhof Kalergi. Dieser, und Winston Churchill. Also außer Kudenhof Kalergi keine Kontinentaleuropäer dabei bei Gründung des amerikanischen Komitees für ein vereinigtes Europa. Und der Präsident ein US-General. So, und es geht weiter Schlag auf Schlag. Truman, Präsident, sein Generalstabschef hier im während des Krieges, der General Catlett Marshall, war dann ja später auch Außenminister, dem wir den Marshallplan zu verdanken haben und von Truman die Truman-Doktrin. Die Truman-Doktrin besagte damals hier in Europa, wir müssen die Sowjets eindämmen und so auf einen Krieg vorbereiten. Und dann kam, ich will Ihnen nur die Daten verknüpfen mit Ihnen, schauen Sie mal, am 15. Mai die Truman-Doktrin. Also die Sowjets eindämmen in Europa. Dann kommt am 6. Juni der Marshallplan von einem Mann, der Zeit seines Lebens nur in militärischen Kategorien gedacht hat. Den ging es doch nicht darum, den Menschen in Europa zu helfen, sondern der wollte Europa aufbauen für diesen kommenden Krieg. So, und dann kam am 26. Juli 1947 der National Security Act. So, und das ist die Grundlage für alle Interventionen der USA seit 1947. Also, wenn mir einer sagt, diese drei Ereignisse stehen in keinem Zusammenhang, dann muss ich sagen, nein, also, da fehlen mir die Worte. Sie stehen in einem direkten Zusammenhang. Bloß wie Mausfeld, den wir ja gehört haben, er sagt, wie können die das alles verschleiern, diese Zusammenhänge? Durch Fragmentierung und Dekontextualisierung. Fragmentieren heißt also, nehmen wir die beiden Daten raus, Truman-Doktrin und den Security Act, bleibt nur noch der Marshallplan, da 47, da, das war die Hilfe. Sie haben uns geholfen. Also, und das andere wird ausgeblendet. So geht das. Das ist die Manipulation. Und das bringt der Mausfeld großartig. So, wir sehen jetzt hier einmal, welche Länder in den Genuss des Marshallplans kamen. Und ab 1950 auch Jugoslawien, was auch nicht bekannt ist. So, und der wichtigste Punkt ist, dass alle Länder, die den Marshallplan angenommen haben, mussten einen Teil ihrer Souveränität abgeben, nämlich die Finanzhoheit. Da hat dann die USA drüber geherrscht. Und wenn ich meine Finanzhoheit abgebe, dann weiß ich, dann bin ich wirklich amputiert. So, also mit diesem National Security Act vom Juli 1947, da wurde natürlich auch die CIA gegründet. Also es alles passt ineinander. Es ist wie ein Mosaik hier, da. Unglaublich. Und wie gesagt, bis heute von ganz großer Bedeutung für die USA bzw. fürs Pentagon. Am 4. April 1949, und Sie sehen, es geht Schlag auf Schlag, wird die NATO gegründet. Im Bündnisvertrag wird die Einsicht verlangt, dass wirtschaftlicher Wiederaufbau und wirtschaftliche Stabilität wichtige Elemente für der Sicherheit sind. Klar, wenn ich Krieg führen will, brauche ich das. Das sind wichtige Elemente, um einen Krieg ausführen zu können. Am 5. Mai 1949 wird der Europarat gegründet, und zwar auf Betreiben des American Committee for United Europe. Das ist institutionell nicht mit der Europäischen Union verbunden und nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat und der Rat der EU. Das ist ein atlantisches Unternehmen. Das heißt zwar so, und der 5. Mai, dem wird heute noch gedacht, alljährlich, 5. Mai, Gründung der EU. Nein, das ist ein amerikanisches Konstrukt. Und zwar Sicherung und Verwirklichung rechtsstaatlichen Denkens. Wahrnehmung der europäischen Kultur. Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts. Euphemismus pur. So, am 23. Mai wird die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Und zwar damit Deutschland geteilt und damit Europa geteilt. Alles Plan. Und am 19. Dezember, wir sehen, 19. Dezember 1949, die NATO bestand gerade 7-8 Monate, wurde der Kriegsplan Dropshot aus der Taufe gehoben. Gut, das ist die Abkürzung, unten steht das da. Short Title Dropshot. Und dieser Kriegsplan sah den atomaren Angriff auf die Sowjetunion aus, die atomare Vernichtung der Sowjetunion. Und die Grundannahme, die Präambel in diesem Kriegsplan, der ist vor 20 Jahren, 25 Jahren ist der freigegeben worden, am oder um den 1. Januar 1957 ist den Vereinigten Staaten durch einen Aggressionsakt der UdSSR und ihrer Satelliten ein Krieg aufgezwungen worden. Also die haben schon im Voraus 1949 im Dezember geschrieben, wir fangen 57 mit dem Krieg an, und der wurde uns aufgezwungen. Von denen. Wussten die damals schon. Also da könnte der Martin Zoller auch noch was von denen lernen. So, am 9. Mai 1950 haben wir es dann, wichtiges Datum, feiern wir auch. Nicht? Das ist der zweite Tag der EU, den wir feiern. Und da hat der Robert Schuman, französischer Außenminister, den Vorschlag einer europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl verlesen. Die Rede wurde ihm 3 Stunden vorher in die Hand gedrückt. De Gaulle wusste nichts davon und Adenauer auch nicht. So, hier haben wir den. Alles begann in Washington. Der Koch der Schumann-Deklaration war Dean Acheson, so der Chef des Stabes von Schumann. Nicht? Also der Chef des Stabes von Schumann sagt, hier, das kommt aus Amerika. Das war der US-Außenminister, der uns dieses Papier gegeben hat zum Vorlesen. So, und nun haben wir, wieder ein kleiner Sprung, die römischen Verträge der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 25. März 1957. Und hier wird das interessant, das wird in Rom im Kapitol ja unterzeichnet unter einer großen Standbüste vom Papst Innozenz, auch eine, nicht, sehr symbolträchtig für diese EU, der gesagt hat, er erkennt den Westfälischen Frieden nicht an, 1648. Also dieser Papst, sagt, der Krieg geht weiter, gesagt hat. Da wurden die Verträge unterschrieben. So, und da sehen wir hier Adenauer. Neben Adenauer ein Mann mit der Brille. Und das ist Hallstein, genau. Und dieser Hallstein, bevor ich dann, das war einer der Bosse von IG Farben. Und der ist von Adolf Hitler 1939 als Botschafter nach Italien geschickt worden. Absoluter Rassist. So, der unterschreibt die Verträge, unterschreibt das, was die Kriegsplanung der IG Farben eigentlich wollte. Diese Union. So, und Thomas Mann kam ja als Exilant aus den USA, hat das genau beobachtet und hat dann 1953 hier gesagt, Europa als ökonomische Kolonie, militärische Basis, Glacis im zukünftigen Atomkreuzzug gegen Russland zu behandeln, als ein zwar antiquarisch interessantes und bereisenswertes Stück Erde, um dessen vollständigen Ruin man sich aber den Teufel scheren wird, wenn es den Kampf um die Weltherrschaft gilt. Und das sollte man durchaus ernst nehmen. So, nun habe ich hier zusammengefasst über EU und NATO zur Weltregierung. Und das hat ja Churchill, wie gesagt, 1947 in der Albert Hall einfach deutlich ausgesprochen. Und zwar vor dem Porträt von Abraham Lincoln. Dann haben wir am 15. Mai 1947 die Truman-Doktrin. Am 6. Juni den Marshallplan. Dann am 26.07.1947 den National Security Act. Grundlage für alle US-Interventionen. Dann haben wir am 4.04.1949 Gründung der NATO. 5.05.1949 Gründung Europarat. Amerikanisches Konstrukt. So. 23.05.1949 Gründung der Bundesrepublik. Und 19.09.1949 der Kriegsplan Dropshot. Also die atomare Vernichtung der Sowjetunion. So. Und weshalb hat dieser Krieg 1957 nicht stattgefunden? Bitte? Wir waren ja schon mehrfach nahe dran. Ja, die Russen haben den Sputnik hochgeschossen. Den Sputnik. Und der Sputnik konnte Bilder machen von oben. Das heißt also, Kriegführung in dem Jahr war schwierig für den Westen, weil man diese Truppenbewegung hätte beobachten können von oben. Also hat man es erstmal auf Eis geschoben. So, also ganz wichtig, also der Krieg gegen Russland war bisher seit 1945 geplant. Und ich muss dazu sagen, dass dieser tiefe Staat in den USA, der tiefe Staat, von dem ja auch der Robert gesprochen hat, dass der das auf seiner Agenda hat. Ich werde das noch zeigen. Aber es hat bisher nicht funktioniert. Also 57 auch deshalb, weil die Bundeswehr bis dahin 12 Divisionen hätte aufstellen sollen. 12 Divisionen. Die wollte man da einsetzen schon. So. Dann ging das weiter. 1983 mit dem Pershing, mit der Nachrüstung der Pershing 2, wo Reagan gesagt hat, wir machen einen Enthauptungsschlag. Die Pershing 2 fliegt jetzt bis an die Grenzen Moskaus und wir zerschlagen da alle Stabsquartiere. Das wäre möglich gewesen, weil die Russen dann nur noch eine Vorwarnzeit von 6 Minuten gehabt hätten. 6 Minuten, also kaum zu reagieren. So, das hat nicht stattgefunden wiederum, weil im Kreml ein Mann saß, der die weiße Fahne hochgeholt hat. Hat, nämlich Gorbatschow. So, und nun wird der Krieg ja wieder vorbereitet. Wenn wir sehen, der Truppenaufmarsch hier im Osten, an der Ostflanke, wie es so schön heißt, da findet jetzt ein Manöver statt, Ende Oktober bis Ende November. 40.000 Soldaten. Und hier können wir die Hoffnung haben, dass vielleicht wieder ein paar einsichtige Geister da sind, die das verhindern. Bin davon überzeugt. So, aber jetzt zu dieser EU. Da habe ich jetzt hier den ehemaligen Vizefinanzminister von Reagan. Das ist der Paul Craig Roberts. Hat eine tolle Homepage. Lohnt sich mal drauf zu gehen, sage ich Ihnen. Und der hat gesagt, die EU und der Euro waren Täuschung und Gaunerei. Länder verloren ihre Souveränität. So viel zur westlichen Selbstbestimmung, Freiheit, Demokratie. Alle Schlagworte ohne Inhalt. Im gesamten Westen gibt es nichts außer der Ausplünderung der Menschen durch das 1%, das die Regierung kontrolliert. Und ja, was will man da noch sagen? Also, und wie gesagt, ich versuche ja, mich immer nur auf amerikanische Quellen zu beziehen. So, und ich habe jetzt, als ich vor einem Jahr eine Woche da an einem Kongress in Petersburg teilgenommen und da habe ich auch eine Arbeitsgruppe geleitet und da hatte ich mal Zeit und da habe ich diese Daten, die ich jetzt hier hatte, habe ich doch mal in einen Zusammenhang gestellt. Die letzten 100 Jahre. Also Sie sehen hier unten, also das soll so ein Tempel sein, nicht? Da haben Sie hier unten, haben Sie hier das Fundament des Ganzen, die Voraussetzung für diesen Tempel. Das ist der zweite 30-jährige Krieg. Der zweite, also Erster und Zweiter Weltkrieg. Die Voraussetzung für das Ganze. So. Dann haben wir hier einen Pfeiler 1947. Das sind die Daten, die ich Ihnen da eben genannt habe. Das ist Churchills Rede in der Albert Hall, die Truman-Doktrin, der Marshallplan und der National Security Act. 1949 haben wir dann Gründung der NATO, Gründung der Bundesrepublik, Gründung Europarat, Gründung der Bundesrepublik und der Kriegsplan Dropshot. Und am 9. Mai die Rede von Robert Schuman und so weiter. Und Ziel ist das Ganze, und wir haben ja hier auch einige Leute, die das ja so deutlich gesagt haben, beispielsweise der Vater Bush am 11. September 1990, auf zu einer neuen Weltordnung. Nicht? Und dann kam der Krieg gegen den Irak. Also Ziel ist es daraus, George Bush am 11. September 1990, toward the New World Order. Und hier oben haben wir das, na, das kennen Sie, das Zeichen vom Dollar. Aber ich denke, das ist das Ziel dieses tiefen Staates. Ich denke, Martin Zoller hat soweit recht, es wird Verwerfung geben, ja. Aber ich glaube nicht, dass Sie das alles so durchsetzen können. Davon gehe ich aus. Aber es ist natürlich, wenn Sie sehen, in diesen 130 Jahren oder 150 Jahren mit einer Energie vorangetrieben worden von diesen Kreisen, und das geht ja über Generationen, was wir uns ja gar nicht vorstellen können. Unsere Politiker können ja nicht mal über 4 Jahre denken. 3 Jahre vielleicht, wenn wir die Wahl abziehen, das Wahljahr. Oder? So, das ist schon erschreckend. So, und jetzt, was ist die Zukunft? Also wir wissen, dieses europäische Projekt, diese EU, ist tatsächlich das, was Paul Craig Roberts gesagt hat. Sie ist gegründet worden im Geiste des Krieges 1945 und nur um diesen Krieg weiter fortzuführen, um Europa letztendlich zu zerstören, so wie es da ist, um diese eine Weltordnung zu schaffen. Das war das Ziel. Und Europa ist wichtig. Europa ist ja viel mehr als die Europäische Union. Wir brauchen ein Europa, das erstmal, wie gesagt, der europäischen Kultur verhaftet ist, den europäischen Werten, wirklich den europäischen, nicht transatlantischen Werten, sondern europäischen Werten verpflichtet ist. Und hier möchte ich da wirklich einmal an Immanuel Kant erinnern, der in seinem Ewigen Frieden geschrieben hat, Rechtsstaatlichkeit ist nur möglich unter souveränen Staaten. Bei einer Weltregierung, nein, wir wissen doch selber, wie schnell ist die unterwandert? Wie schnell ist die von irgendwelchen Kriminellen übernommen worden? Das bleibt doch gar nicht aus. Nicht, dass diese Organisationen überall Einfluss nehmen können, und zwar mit allen Mitteln. Da gibt es keine Kontrolle mehr. Und deswegen muss diese eine Weltregierung, das muss in jedem Fall verhindert werden. Wir brauchen nicht die unipolare Weltordnung, sondern wir brauchen eine multipolare Weltordnung. So, im Sinne Kants, meiner Ansicht nach. So, und de Gaulle, finde ich auch, hat hier ganz was Passendes gesagt. Er sagte, der Weg zur europäischen Einheit, und hier meine ich wirklich Europa und nicht die Europäische Union mit den Absichten, die dahinter stehen, sondern einzelne Staaten sind die einzigen gültigen Elemente. Und da ist er genau auf der Ebene von Kant. Ihre nationalen Interessen müssen geachtet werden. Der einzige gangbare Weg ist die Zusammenarbeit der Staaten. Und da fehlt es ja hier komplett. Denken wir mal an die Flüchtlingskrise. Wo war dann eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den Nachbarstaaten? Null. Null. So. Das erlaubt natürlich spezialisierte Einrichtungen für die Gestaltung der gemeinsamen Politik. Die Entscheidungen müssen aber ihre eigenen sein. Also dieses Europa der Vaterländer, wie es die Gaulle wollte, das denke ich mir, das ist die Zukunft für Europa. Und da können wir auch andere Länder mit ins Haus mitnehmen. Vielleicht sogar irgendwann auch einmal Russland. Wäre natürlich schön, meiner Ansicht nach. Weil Frieden in Europa gibt es meiner Ansicht nach nur mit Russland im Verbund. So.